Bibelheise.
Wie viele Leute sind wohl darüber enttäuscht, dass die menschliche Gerechtigkeit oft so mangelhaft ist und versagt?
Grüß Sie wieder ganz herzlich, Carlos Waldo. Willkommen auf einem weiteren unvergesslichen Abschnitt unserer Bibelreise. Wir nähern uns dem Abschluss der Apostelgeschichte und beschäftigen uns heute mit dem Kapitel 24, 25 und 26 unter dem Thema Trägheit und Versagen des Rechtes. Professor Luisa Jung bearbeitet hier die Gründe, die Paulus ins Gefängnis gebracht haben. Es ist aber nicht alles verloren. Es gibt nach wie vor Gelegenheiten, Zeugnis von der Macht Gottes abzulegen. Wer heute enttäuscht und mutlos wegen der Ungerechtigkeit ist, die sich in unserer Gesellschaft breit macht, kann hier neue Hoffnung finden.
Wer bei unserem letzten Programm mit dabei war, weiß, dass Paulus sich nun als Gefangener in Schutzhaft in Caesarea befindet. Die christusfeindlichen Juden haben Klage gegen ihn eingereicht und nun wartet er die nächsten Schritte in seinem Prozess ab. Der Zeitpunkt ist etwa Mitte des Jahres 57. Wir erinnern uns, dass der Oberst Lysias Paulus an den römischen Statthalter in Caesarea überwiesen hat, damit er dort gerichtet wird. Der Bericht fährt dann fort mit der Mitteilung, dass der hohe Priester Ananias sich von Jerusalem mit einigen der führenden Leute der Juden nach Caesarea begab und dabei sogar einen Rechtsanwalt namens Tertullus angestellt hat, dessen Name ihn als Römer ausweist und ihn mit nach Caesarea nahm, um die Anklage gegen Paulus vorzubringen. Es handelt sich um ein formelles römisches Gerichtsverfahren, denn schließlich war Paulus ja auch römischer Bürger. Und Tertullus beginnt lang und breit mit einer übertriebenen Lobrede auf den Statthalter Felix, um danach Paulus anzuklagen, wie es in Kapitel 24 ab Vers 5 zu lesen ist. Wir haben festgestellt, dass dieser Mann ein Unruhestifter ist, der in der ganzen Welt unter den Juden Tumulte anzettelt. Er ist das Haupt der Sekte der Nazarener und hat sogar versucht, den Tempel zu schänden, worauf wir ihn verhaftet haben und nach unserem Gesetz richten wollten. Dann griff aber Oberst Lysias ein und hat ihn unseren Händen mit großer Gewalt entrissen und befohlen, dass seine Ankläger sich vorstellen sollten. Wenn du ihn selbst fragst, wirst du dich von der Wahrheit aller dieser unserer Anklagen gegen ihn vergewissern können. Alle Begleiter jener Ankläger bestätigten, dass es sich so verhielte. Darauf ist Paulus an der Reihe, sich zu verteidigen, und ab Vers 12 sagt er: Meine Ankläger haben mich nirgends im Tempel mit jemandem streiten gesehen und auch nicht, dass ich in den Synagogen oder sonst wo in der Stadt irgendeinen Aufruhr begonnen hätte. Sie können auch die Anklagen, die Sie hier gegen mich vorbringen, nicht beweisen. Und er fährt fort und sagt: Ich folge schlichtweg der Religion unserer Vorfahren, denn ich folge dem Weg, den Sie eine Sekte nennen. Ich glaube alles, was mit dem Gesetz übereinstimmt und in den Propheten geschrieben steht, und habe in Gott die gleiche Hoffnung wie diese Männer, nämlich, dass es eine Auferstehung sowohl der Gerechten wie der Ungerechten geben wird. Daher bemühe ich mich, immer mit reinem Gewissen vor Gott und den Menschen dazustehen. Und so läuft die Verhandlung weiter. Die Umstände sind für Paulus ungünstig, aber er legt klar dar, dass der Grund des ganzen Streites und der Gerichtsverhandlung der ist, dass er an die Auferstehung der Toten glaube. Der Statthalter nun, obwohl er recht viel über den Weg, das heißt über den christlichen Glauben, wusste, vertagt das Verfahren und sagt: Sobald Oberst Lysias herkommt, werde ich hierüber entscheiden. Einige Tage kam Felix mit seiner Frau Drusilla, einer Jüdin, um von Paulus mehr von dem zu hören, was er zu sagen hatte. Als Paulus dann begann, über Gerechtigkeit, Selbstbeherrschung und das kommende Gericht zu reden, erschrak Felix. Das ist doch nun wirklich interessant. Da bekommt es der römische Statthalter mit Angst zu tun. Wie oft geschieht das doch, dass wichtige Leute sich fürchten, weil ihr Leben nicht mit Gott in Ordnung ist? Dann sagt er: Es reicht zunächst, du darfst nun gehen. Sobald es mir passt, lasse ich dich wieder rufen. Dabei hoffte Felix, wie es so in der politischen Szene häufig ist, dass Paulus ihm Geld geben würde, um mit dieser Bestechung seine Freilassung zu erreichen. 2 Jahre darauf wurde Felix von Portius Festus abgelöst, aber weil er bei den Juden beliebt sein wollte, ließ er Paulus im Gefängnis zurück. Liebe Hörer, wie viel Ungerechtigkeit spielt sich doch in dieser Welt ab? Paulus ist unschuldig, aber wie so oft verzögert sich und versagt hier die Rechtsprechung. Paulus wird aus politischen Gründen gefangen gehalten. Als Festus, der Nachfolger des Felix, sein Amt antritt, beruft er sofort die obersten Priester zu einem Gespräch, um zu erfahren, warum Paulus dort ist. Und was tun diese? Eben das, was sie wollen. Sie bitten, dass Paulus nach Jerusalem gebracht wird, um ihn in einem Hinterhalt umzubringen. Als das Paulus vorgeschlagen wird, geht er absolut nicht darauf ein. Apostelgeschichte 25, Vers 7 berichtet, dass die Juden aus Jerusalem gekommen waren und viele und schwere Anklagen gegen ihn vorbrachten, die sie aber nicht beweisen konnten. Darauf sagt Paulus: Ich habe weder gegen das Gesetz der Juden noch gegen den Tempel und auch nicht gegen den Kaiser etwas unternommen. Festus wollte aber der Mehrzahl entgegenkommen und fragte ihn deshalb, ob er einverstanden wäre, nach Jerusalem zu gehen. Paulus antwortet darauf: Wenn ich mich irgendeiner todeswürdigen Sache schuldig gemacht habe, weigere ich mich nicht zu sterben. Aber wenn diese Anklagen gegen mich unwahr sind, hat niemand das Recht, mich ihnen auszuliefern. Ich berufe mich auf den Kaiser. Darauf sagt Festus: Du hast dich auf den Kaiser berufen und vor den Kaiser wirst du gebracht. Es ist dir wichtig zu erklären, was Paulus sagt. Diese Verhandlung wird nicht hier in Caesarea abgeschlossen und auch gehe ich nicht nach Jerusalem. Als römischer Bürger habe ich das Recht, in Rom gehört zu werden. Ich berufe mich auf den Kaiser. Mag die Verhandlung nach Rom überwiesen werden. Da nun keine der gegen ihn vorgebrachten Anklagen bewiesen werden konnte, blieb wieder alles in der Schwebe. Das Recht verzögert sich und versagt oft. Und eben das geschieht hier. Einige Tage später bekam Festus den Besuch eines anderen Herodes, dem König Agrippa, ein Nachkomme des Edomiters Herodes. Er regierte über einen Teil jenes Gebietes und kam mit seiner Frau Bernike, und während der Unterhaltung zwischen diesen beiden Herrscherpersonen, die sich kannten, erzählt Festus dem König Agrippa den Fall Paulus. Er sagt: Ich habe hier einen Gefangenen namens Paulus, der immer wieder von einem Jesus redet, der gestorben ist, von dem aber Paulus behauptet, dass er lebt. Und die Juden sind wütend auf ihn. Das Ganze ist recht verwickelt und ich wollte, dass du darüber Bescheid weißt. König Agrippa zeigt großes Interesse für den Fall und sagt: Ich hätte auch gern den Mann gehört. Am nächsten Tag erschienen König Agrippa und Bernike mit großem Aufwand zur Vernehmung. Festus lässt Paulus herbeiführen und erklärt: Eigentlich könnte ich ihn freilassen, aber er besteht darauf, sich in Rom an den Kaiser zu wenden. Also sende ich ihn nach Rom. Es ist sein Recht. Paulus freut sich über diese Gelegenheit, sein Zeugnis vor den anwesenden Obrigkeiten abzulegen und sagt: Ich weiß, König Agrippa, dass du gut über alles, was das jüdische Volk betrifft, unterrichtet bist. Ich werde nun hier gerichtet, heißt es in Kapitel 26, Vers 6, aufgrund der Hoffnung auf die Zusage Gottes an unsere Vorfahren, die Verheißung, deren Erfüllung unsere 12 Stämme Tag und Nacht erwarten. Wegen dieser Hoffnung, o König, werde ich von den Juden angeklagt. Warum meint man denn, es sei unmöglich, dass Gott die Toten auferweckt? Und Paulus erzählt noch einmal die Geschichte seiner Bekehrung auf dem Weg nach Damaskus. Er berichtet, wie er die Christen verfolgte und wie Jesus selbst ihn auf dem Weg zur syrischen Hauptstadt gestellt hat, wo er den wahren Herrn fand, den Retter, den Messias Israels, und dass er von da an begann, die Wahrheit des Evangeliums zu predigen. Und er fährt ab Kapitel 26, Vers 22 fort: Bis heute hat mir aber Gott geholfen und deshalb stehe ich hier und lege mein Zeugnis sowohl vor einfachen wie bedeutenden Leuten ab. Ich sage nichts anderes als das, was die Propheten und Mose vorausgesagt haben, nämlich dass Christus leiden musste und als erster der von den Toten Auferstandenen seinem eigenen Volk und den Heiden das Licht ankünden würde. Da unterbricht Festus Paulus und sagt laut: Du bist von Sinnen, Paulus. Deine große Gelehrsamkeit hat dich um den Verstand gebracht. Als Paulus auf Christus, den Messias und die Hoffnung auf die künftige Auferstehung zu sprechen kommt, ist das dem Festus zu viel. Aber Paulus antwortet mit voller Überzeugung: Ich bin nicht von Sinnen, ehrenwerter Festus. Was ich sage, ist wahr und vernünftig. Paulus kann bei seinem Zeugnis gegenüber Agrippa und Festus nicht schweigen und redet weiter. König Agrippa kennt sich über diese Dinge gut aus, und so kann ich offen reden. Ich bin sicher, dass ihm dies alles nicht entgangen ist, denn es hat sich nicht irgendwo im Verborgenen abgespielt. König Agrippa, glaubst du den Propheten? Ich weiß, dass du glaubst. Darauf wendet sich Agrippa an Paulus und sagt, bildest du dir etwa ein, dass du mich so schnell zum Christen machen könntest? Er musste über die Haltung von Paulus staunen. Und Paulus antwortet, ob über kurz oder lang, bitte ich Gott, dass nicht nur du, sondern alle, die mich hier heute hören, so werden wie ich. Und bekräftigt damit die Wahrheit Christi. Da standen der König und der Statthalter auf, verließen mit allen anderen Anwesenden den Raum und bemerkten unter sich, dieser Mann hat nichts getan, das Tod oder Gefängnis verdient. Er könnte freigelassen werden, wenn er sich nicht auf den Kaiser berufen hätte. Ja, liebe Hörer, Paulus war ein Todgeweihter, aber Gott ließ es nicht zu, dass er getötet würde. Die Justiz hatte die Sache lösen sollen, aber da kam keinerlei Hilfe, weder von Festus, noch von Felix, noch von Agrippa. So sind die Dinge nun einmal auf dieser Welt. Fern von Gott und ohne klare Ausrichtung versagt das Recht eben doch oft.
Nun wird es wieder Zeit, sich in den Text zu vertiefen. Hier sind die Fragen an Professor Louis Sayon über Apostelgeschichte 24, 25 und 26. Wenn man diesen ganzen Bericht verfolgt, dann scheint es, dass Paulus allein war. Stimmt das? Wo sind denn seine Gefährten? Wo ist Lukas? Waren die nicht dort bei ihm? Was ist da geschehen?
Ja, in der Tat weist alles darauf hin, dass Paulus allein war. Seine Ankläger haben sich sehr gut vorbereitet. Sie haben sich für die Anklage sogar einen Rechtsanwalt herangeholt. Paulus hat keinen Anwalt. Er ist gefangen und erfährt keinerlei Unterstützung. Seine Lage ist schwierig. Seine nächsten Gefährten sind nicht dort in Caesarea und man weiß, dass die politischen Umstände für ihn ungünstig sind, irgendetwas in Bewegung zu setzen. Die Frage über Lukas ist recht interessant. Wo ist er abgeblieben, wo er doch seit der Schiffsreise in Kapitel 16 mit dabei war? Wenn er Paulus die ganze Zeit begleitet hatte, was geschieht hier? Es kann sehr gut sein, dass sich Lukas während der 2 Jahre, die Paulus gefangen in Caesarea verbrachte, mit seinen Nachforschungen beschäftigt hat, die ihm all die Angaben verschafften, die er bei der Niederschrift seines Evangeliums und der Apostelgeschichte verwendet hat. Wahrscheinlich war Lukas im Land Israel hinter all den Leuten her, die zu jenem noch frischen Zeitpunkt der Geschichte zu dem großartigen Bericht über alle seine Nachforschungen etwas beitragen konnten, wie er selbst es am Anfang des Lukas-Evangeliums und der Apostelgeschichte erwähnt.
Warum aber bestehen die Ankläger von Paulus auf der Behauptung, er gehöre zur Sekte der Nazarener? Und Paulus besteht seinerseits darauf, dass er weiterhin Jude ist. Was meinst du darüber?
Ja, das ist allerdings auch auffällig. Vor allem ist das hier eine politische Angelegenheit, denn im Römischen Reich war Religion eine verwickelte Sache. Jede religiöse Gruppe brauchte, um sich bestätigen zu können, eine Art amtliche Genehmigung. Die Römer nannten das dann Religio licita, also eine genehmigte Religion. Die Christen waren nun eine Gruppe, die in diesem Zusammenhang entstanden war, aber nicht diese Zulassung besaß. So berufen sich dann die Gegner der von Paulus gepredigten Botschaft darauf und sagen, diese Leute haben eine neue Sekte geschaffen und stiften nun öffentliche Unruhe. Und dann nennen sie das Christentum Sekte der Nazarener. Paulus sagt dagegen, das stimmt nicht, es gibt keine Sekte der Nazarener. Wir folgen dem Weg und er bekräftigt dabei immer wieder, dass er weiterhin auch an alles glaubt, was die Juden glauben. Er erklärt, wir sind Leute, die alles glauben, was die Juden auch glauben. Nur deuten wir einiges etwas anders. So stellt sich Paulus mit Bedacht unter den Schirm der jüdischen Lehre, damit man ihn nicht für jemanden hält, der eine illegale Religion verteidigt.
Sehr schön. Nun ist hier immer wieder die Rede davon, dass die Rechtsprechung träge ist und versagt. Kann man eigentlich verstehen, warum Festus und er noch Felix den Fall Paulus nicht erledigt haben? Gab es da vielleicht noch einen anderen, dringenderen Fall?
Also es ist doch wirklich so, dass die Rechtsprechung träge ist und versagt. Und hier können wir auch verstehen, warum. Es scheint sich auch nicht sehr von dem zu unterscheiden, was bis heute in unserer verworrenen Welt geschieht. Es handelt sich nicht um einen Stoß dringender Prozesse, aber um etwas Ähnliches. Am Ende von Kapitel 24 heißt es zum Beispiel, dass Felix Paulus in Haft behielt, weil er sich bei seinen Anklägern beliebt machen wollte. Es geht also um politische Ränke. Wie viel Verwirrung entsteht doch in dieser Welt wegen politischen Interessen? Paulus hätte freigelassen werden können. Wer das aber hätte veranlassen müssen, meinte, lasse ich ihn frei, werden mir seine vielen und politisch bedeutenden Ankläger das Leben schwer machen. Also muss ich ihnen nachgeben, um nicht selber geschädigt zu werden. Leider ist es in unserer Welt so, dass das Recht oft aus den ungerechtesten Gründen träge ist und versagt.
In den folgenden Kapiteln, also 25 und 26, scheint es allerdings, dass Paulus dabei recht gut abgeschnitten hat. Hat er nun nicht selber alles schwieriger gemacht, als er sich auf den Kaiser berief? Macht das was aus?
Nun, was geschieht hier? Paulus weiß, dass hier Gefahr auf ihn lauert. Erstens hat der Herr selbst ihm gesagt, dass er auch in der Reichshauptstadt Rom von ihm zeugen sollte. Darum ging es Paulus auch. Zweitens wusste er, dass seine Ankläger wünschten, dass er nach Jerusalem gebracht würde, um ihn dabei durch einen Hinterhalt umzubringen. Als er merkte, dass Festus diese Möglichkeit erwog, überlegte er, diesem Mann ist das alles völlig gleichgültig. Er wird mich ausliefern und meine Verfolger werden mich umbringen. Und da er dieses Recht hatte, entschied er, ich gehe jetzt aufs Letzte, nämlich nach Rom zu gehen und vom Kaiser gerichtet zu werden, denn als römischer Bürger steht mir das zu. Paulus macht also keine Schwierigkeiten. Er weiß, dass das die beste Wahl ist, um seine Ankläger loszuwerden. Darum handelt er so. Ab dem Jahr 59 reist Paulus tatsächlich nach Rom, wie wir es in der Fortsetzung der Bibelreise noch sehen werden.
Nur noch eine letzte Frage. Nachdem Paulus sich verteidigt und sein Lebenszeugnis abgelegt hatte, meinte Festus, er sei vom vielen Studieren wahnsinnig geworden. Agrippa allerdings wurde überzeugt, aber bekehrt hat er sich nicht. Und was sollen wir nun von all dem halten?
Also der Einfluss dieses Zeugnisses von Paulus ist doch sehr stark. Festus hört sich das alles an und das beunruhigt ihn dermaßen, dass er sagt, Paulus, das viele Studieren hat dich wahnsinnig gemacht. Eben diese Meinung, dass übermäßiges Lernen dem Verstand schadet. In Wirklichkeit war es aber nichts dergleichen. Paulus sagt dazu, nein, ich bin ganz klar im Kopf. Das ist alles reine Wahrheit. Es fällt auch auf, dass Gottes Wort sich nie irgendwie verliert, wenn jemand es hört. Es belästigt den Menschen, weil es ihn im Innersten bewegt. Und hat sich Agrippa fast bekehrt? Wohl kaum. Die Übersetzungen geben das verschieden wieder. Gemeint ist hier nicht, du hast mich wirklich in so kurzer Zeit fast überzeugt, Christ zu werden. Wahrscheinlicher ist, dass Agrippa sagte, bildest du dir wirklich ein, dass du mich so schnell überzeugen kannst, Christ zu werden? Warum? Weil das, was er gleich danach sagt, nicht darauf hinweist, dass er sich bekehrt habe. Es hat ihn zwar beunruhigt und er wehrt sich, indem er sagt, so viel willst du erreichen? Das heißt eben nicht, dass er sich fast bekehrt habe. Wie auch immer aber, Paulus bleibt fest und übt einen bedeutenden Einfluss auf die Obrigkeiten seiner Zeit aus.
Nun lasst uns sehen, welchen Einfluss diese Botschaft auf uns ausübt.
Auf der heutigen Bibelreise haben wir uns mit den Kapiteln 24 bis 26 der Apostelgeschichte beschäftigt und unser Thema lautete, wenn das Recht träge ist und versagt. In der Tat, liebe Hörer, Paulus hat als Gefangener 2 Jahre in Caesarea verbracht, ohne dass sich irgendeine Lösung für seinen Fall abzeichnete. Er erlebte Felix und dann Festus, er legte sein Zeugnis vor König Agrippa ab, aber nichts geschah. Wie viele Leute auf unserer Welt erleben doch Ähnliches und werden von der Trägheit und dem Versagen der menschlichen Rechtsprechung enttäuscht. Deshalb ist es wichtig, auf die göttliche Gerechtigkeit zu vertrauen, auf welche wir unsere Hoffnung gründen sollten.
Liebe Hörer, wieder einmal verabschiedet sich die Bibelreise und Dank für die Aufmerksamkeit. Im nächsten Programm fahren wir mit dem Thema am gleichen Sender und zur gleichen Uhrzeit fort.